Noch einen kurzen Nachtrag. Wir haben gesehen, wie das Schweizer Recht oder das deutsche Recht in verschiedenen Punkten übereinstimmt mit biblischer Rechtsprechung, gerade was zum Beispiel das Recht vor Gericht anbetrifft. Da gibt es auch bei uns nicht zwei verschiedene Arten von Rechtsprechung. Aber gerade im Bereich der Pflichten, da mangelt es bei uns ganz gewaltig. Und wenn man bedenkt, in Europa gibt es heute etwa 40 Millionen Muslime. 40 Millionen. Es wird aus der muslimischen Welt auch ermutigt dazu, nach Europa zu gehen und Mischehen einzugehen. Und zwar nach muslimischem Recht sind dann die Kinder sofort Muslime. Die Frauen kippen dann nach Jahren oft. Umgekehrt ist es aber verboten, zum Beispiel ein türkisches Mädchen darf nicht einen Nicht-Muslimen heiraten. Denn nach islamischem Recht wäre diese Ehe nicht rechtsgültig. Und auf diese Weise, sagt man, kann der Dschihad, also die Bemühung, den Kampf zur Verbreitung des Islams auch ausgelebt werden. Ich empfehle das Buch von Udo Ulfkotte, Krieg in unseren Städten. Das ist ein Hochschuldozent aus Deutschland für Terrorabwehr. Und er zeigt darin die ganzen Netzwerke auf in den deutschen Städten, Großstädten. Er nennt genau die Namen der verschiedenen Vereine und Organisationen und zeigt, wie sie verknüpft sind. Er nennt auch ganz bestimmte Namen und Adressen. Das kann er auch so machen. Aber das deutsche Recht greift so wenig in dieser Problematik, obwohl es sich um ein Terrornetzwerk handelt. Man kann nichts dagegen tun. Aber er als Spezialist, der Zugang hat auch zu den geheimen Dokumenten, kann doch wenigstens sagen, wir wissen alles über euch. Nur man kann nichts machen. Also sehr eindrücklich, aber wenn man bedenkt, gerade diesen Punkt, den wir hatten, dass der Ausländer immer mehr darüber hinauskommt, während der Eingeborene immer tiefer sinkt, 5. Mose 28, dann, wenn Israel sich abwendet vom Wort Gottes, ist natürlich ganz eindrücklich in unserer Situation. Ein ehemals sogenannt christliches Europa, wo aber auch christliche biblische Grundsätze gegolten haben, das ist heute so verändert, dass wir von einem nachchristlichen Europa sprechen müssen, wo ganz bewusst all diese moralischen Barrieren, die die Bibel geliefert hatte, über Bord geworfen sind. Nun, da kann man doch eine Parallele ziehen, wie Gott quasi die islamische Gefahr als ein Gericht, als eine Geißel für Europa benutzt. Und Ulfkotte schreibt, in den vergangenen Jahren gab es in Deutschland so ein geheimes Abkommen mit den Islamisten, ihr macht keine Terroranschläge und wir lassen euch gewähren. Und so ist in Europa auch nicht viel geschehen bisher. Und seit dem 11. September 2001, im Moment war Europa erschüttert, aber danach haben sie sich zurückgelehnt und gesagt, ja, das ist nur Amerika, die sind mit Israel zusammen, das hat mit uns nichts zu tun. Aber Ulfkotte schreibt, das ist nur noch eine Frage der Zeit. Spätestens seit Djerba, diesem Attentat in Nordafrika, wo deutsche Touristen getötet wurden, muss man sagen, diese Zeit des geheimen Abkommens ist vorbei. Das kommt alles noch. Aber wenn wir zurückschauen, auch als der Islam entstanden war im 7. Jahrhundert, war das eine schreckliche Geißel Gottes gegen ein völlig verkommenes Christentum. Und große ehemals christliche Gebiete wurden so durch den Islam ausgelöscht. In ihrem Zeugnis. Wenn sie überhaupt noch ein Zeugnis hatten. Und das Gleiche sehen wir dann später In der Zeit der Reformation war der Islam wieder eine Bedrohung für Europa. Und auch das war eine Geißel Gottes, aber damals zugunsten der Evangelischen. Denn der Kaiser wurde damals abgehalten, seine Konzentration auf die Reformation zu richten, weil die türkische Gefahr viel größer war. Und so konnte sich die Reformation in Europa über längere Zeit wunderbar entwickeln. Also da war die islamische Gefahr gewissermaßen eine Geißel für ein anti-evangelisches Europa. Aber heute ist die Situation so, dass Europa sich entchristianisiert hat und Gott benutzt das wieder als Plage. Aber genau nach dem Prinzip von 5. Mose 28, dass der Ausländer schließlich zu Gefahr werden kann. Aber das ist alles nur eine Seite, wir werden dann auch ganz positive Seiten sehen unserer heutigen Situation. Aber zuvor gehen wir zu Punkt 1.5, die Entstehung der verschiedenen Völker und Sprachen. Das ist ja eine große Frage, woher kommen die Völker und Sprachen? Dieser Gedanke, diese Frage hat im alten Griechenland sogar wesentlich die Philosophie ins Leben gerufen. Man hat sich gefragt, warum gibt es so verschiedene Stämme und Barbaren und warum gibt es verschiedene Sprachen? Und das hat zum Nachdenken angeregt und hat die griechische Philosophie zu einem wichtigen Teil motiviert, dass sie entstehen konnte. Nun, der Mensch kann diese Frage gar nicht beantworten, ohne göttliche Offenbarung. Aber die Bibel zeigt uns, nach der Sintflut hat die Urgesellschaft, die Nachkommen Noahs, sich im Südirak versammelt. Sie wollten einen Machtblock bilden in Rebellion gegen Gott. Der Turm von Babel war das Wahrzeichen. 1. Mose 11. Gott hat dieses Unterfangen beendet durch das Gericht der Sprachenverwirrung. Gott hat also diese Ursippen in Babel aufgesplittert in verschiedene Sprachgruppen, sodass sie nicht mehr zusammenbleiben konnten, sondern sich aufteilen mussten. So entstanden gewaltige Völkerwanderungsbewegungen, die ersten nachsintflutlichen Völkerwanderungen. Das alles wird uns beschrieben in 1. Mose 10 und 11. In 1. Mose 11 wird also die Geschichte vom Turmbau berichtet, 1 bis 9. Und Kapitel 10, das ist die sogenannte Völkertafel. Da werden Noah und seine Söhne aufgeführt und wieder deren Söhne im ganzen 70 Namen. Und von da aus, von all diesen Vorfahren her, hat sich schließlich die ganze Erde, alle 5 Kontinente, bevölkert. Wichtig, in Apostelgeschichte 17,26 wird von Paulus klar gemacht, wie Gott die Hand auch in den Völkerwanderungen drin hatte. Ich lese Apostelgeschichte 17,25. Wo es heißt über Gott, den Herrn des Himmels und der Erde, noch wird er von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas bedürfe, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Blut jede Nation der Menschen gemacht, um auf dem ganzen Erdboden zu wohnen, indem er verordnete Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat, damit sie Gott suchen, ob sie ihn wohl tastend fühlen und finden möchten, obgleich er nicht fern ist von einem jeden von uns. Also hier wird gezeigt, dass Gott die Völkerwanderung geführt hat, um auf dem ganzen Erdboden zu wohnen. Sie wollten sich konzentrieren an einem Ort, die ganze Weltgemeinschaft, aber Gott wollte die Zerstreuung, Gott wollte die Aufsplitterung in Völker und verschiedene Sprachen und verschiedene Kulturen. indem er verordnete Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat. Also auch im Verlauf der Geschichte waren die entstandenen Grenzverläufe nicht einfach das Zufallsprodukt der Geschichte, sondern Gottes aktive Leitung war mit darin. Das ist ganz wichtig. Oder da kann man in den verordneten Zeiten kann man zunächst mal sehen die verschiedenen Perioden von der Jahreszeiten, Regenzeiten, Trockenzeiten und dann natürlich auch verschiedene Perioden im Ablauf der Völkergeschichte. Alles in Gottes Hand. Ja, und so kann man also sagen, 1. Mose 10, die Völkertafel ist Gottes Dokument für die Weltmission. Gerade bevor dann am Schluss von 1. Mose 11 die Bibel auf Abraham zu sprechen kommt, also den Stammvater Israels, und im Weiteren geht es dann ganz zentral um das auserwählte Volk Israel, steht da dieses Dokument mit den 70 Namen. Und dieses Dokument will deutlich machen, Gott hat die Völker dieser Welt nie vergessen. Wenn er Israel auserwählt hat, so nicht, weil die anderen Völker nichts bedeuten würden, sondern Israel war auserwählt, um schließlich ein Segen zu werden für alle Völker. 1. Mose 12, Vers 3. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und zwar dadurch, dass schließlich der Messias aus dem auserwählten Volk kommen sollte, aber er sollte ein Licht sein für alle Völker. Jesaja 49, Vers 6. Es ist zu gering, dass du mein Knecht seist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Vertriebenen Israels zurückzubringen. Ich habe dich gesetzt zum Licht der Nationen, damit du mein Heil seist bis an die Enden der Erde. Das ist Gottes messianisches Programm durch das auserwählte Volk hindurch. Darum, ich liebe die Völkertafel. Ich liebe 1. Mose 10. Es ist Gottes Dokument. Die Völker der Welt sind in meinem Herzen eingeschrieben. Und sie sind nicht vergessen. Auch wenn Gott sie für lange Perioden ihre eigenen Wege gehen ließ. Was wir weiter sehen aus 1. Mose 11, Gott ist der Urheber der Sprachen. Die Evolutionisten, die wollen uns weismachen, dass die Sprachen entstanden seien aus irgendwelchen Grunds- und Urlauten. Aber sie können uns nicht erklären, warum die ältesten Sprachen, die wir überhaupt kennen, derart hochkomplex sind. Und weshalb sie im Lauf der Zeit diese Komplexität in der Formenlehre verlieren. Zum Beispiel Babylonisch, Akkadisch. Das können wir verfolgen bis vor 4500 Jahren zurück, nach der offiziellen Zeitrechnung. Und als ich Altbabylonisch gelernt habe, da musste ich für ein Verb gegen 1000 Formen auswendig lernen. Ja? Und im Französischen haben wir 40 Formen. Der Rest ist alles Umschreibung mit Haben und Sein. Im Schweizerdeutschen haben wir weniger als 30 Formen. Im Englischen sind es 5 Formen. Ja? Die man kombinieren kann mit to have und to be. Das ist doch eindrücklich. Und man kann aber auch zeigen beim Babylonischen, dass es über die Jahrtausende hinweg, man kann Babylonisch verfolgen bis ins Jahr 70 nach Christus, wie da die Formen verloren gegangen sind im Laufe der Zeit. Nicht der Aufbau dieser Formen? Nun bitte, wie sollen die Sprachen entstanden sein? Ich habe das ja in meinem Buch, das es wahrscheinlich auf dem Büchertisch auch gibt, Entstehung und Entwicklung der Sprachen gezeigt. Das ist ein Tiefschlag für die Evolutionslehre. Denn es zeigt uns, wir Menschen sind nicht die Erfinder unserer eigenen Sprache. Und noch etwas, im 19. Jahrhundert, als man die eingeborenen Völker noch nicht so kannte, hat man gedacht, in Afrika spricht man ganz primitive Sprachen. Oder überhaupt quasi in der dritten Welt. Und dann hat die Erforschung der eingeborenen Sprachen gezeigt, dass viele eingeborenen Sprachen sogar komplexer sind als unsere europäischen Sprachen. Ja bitte, wieso haben diese Völker so komplexe, wunderbar logisch konzipierte Sprachen und sie wissen Dinge, von denen sie gar nicht wissen, dass sie sie wissen? Das haben sie nicht selber gemacht. Also Gott ist der Urheber der Sprachen. Das wird uns in 1. Mose 11 bezeugt und das können wir nachvollziehen, wenn wir die Sprachen der Welt studieren. Der Messias aus Israel sollte, wie gesagt, die Quelle des Segens werden und für alle diese Völker und Sprachen. 1. Mose 12, Vers 3, 22, Vers 18. Gott hat ein Programm der Rettung der Menschen aus allen Völkern, Stämmen und Sprachen. Da möchte ich lesen aus Offenbarung 5, wo die 24 Ältesten, Priester und Priesterkönige, sie repräsentieren alle Erlösten im Himmel, die Priester Gottes sind, Offenbarung 5, Vers 9. Und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden, hast für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und Sprache und Volk und Nation. Und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Darum, die 24 Ältesten haben goldene Kronen und weiße Priestergewänder. Sie sind Priester und Könige. Sie repräsentieren alle Erlösten aus jedem Stamm und Sprache und Volk und Nation. Wichtig, es heißt nicht alle Stämme, Sprachen, Völker und Nationen. Es gibt keine Allversöhnung. Aber aus jedem Stamm, aus jeder Sprache gibt es Erlöste. Werden wir in der Ewigkeit einmal sehen. Das entspricht Gottes Grundabsicht, 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist Gottes Liebeswille. 1. Petrus 3, Vers 9 kehrt das um. Er will nicht, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass alle zur Buße kommen. Also Gott hat die ganze Welt im Blick, wenn es um sein Heil geht. Obwohl nur der gerettet wird, der das Opfer Christi in Anspruch nimmt, der seine Schuld vor Gott bekennt und bereut. Nun sehen wir unter diesem Hintergrund die Bedeutung des Sprachenredens in der Zeit der Apostel. Apostelgeschichte 2, am Pfingsttag, die Jünger Jesu konnten alle möglichen damals gesprochenen antiken Sprachen und Dialekte sprechen. Also nicht nur Sprachen, sondern sogar Dialekte. Das heißt also, die konnten sogar den richtigen Klang sprechen. Es ist ja so, wenn man eine Fremdsprache spricht, gut, wir staunen über jeden Ausländer, der so schön geschliffen Schriftsprache sprechen kann. Aber wenn ihr dann Zürichdeutsch sprechen kann, das ist dann erst recht beeindruckend. Das ist besonders, besonders schwierig, da wirklich den richtigen Klang zu erwischen. Aber das haben die gemacht, die haben sogar in den richtigen Dialekten gesprochen. Das war also nicht ein Babbeln und unartikuliertes Lallen. Dann Apostelgeschichte 10 und 19 finden wir das Sprachenreden wieder. Und in 1. Korinther 14, 21 wird gesagt, was Gott damit wollte. 1. Korinther 14, Es steht in dem Gesetz geschrieben. Und nun kommt ein Zitat aus Jesaja 28, 11. Ich will in anderen Sprachen und durch andere Lippen zu diesem Volk reden. Und auch also werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Also Gott hatte schon alttestamentlich vorhergesagt, er wird einmal zu Israel sprechen in anderen Sprachen. Das ist am Pfingsttag in Apostelgeschichte 2 geschehen. Da kamen die Juden aus dem ganzen Land und viele aus dem Ausland nach Jerusalem zum vorgeschriebenen Tempelfest. Und da wurden sie überrascht durch diese Sprachen. Paulus erklärt nun, Vers 22, daher sind die Sprachen zu einem Zeichen, nicht den Glaubenden, sondern den Ungläubigen. Die Weissagung aber nicht den Ungläubigen, sondern den Glaubenden. Das war also ein Zeichen für das ungläubige Israel, um ihnen deutlich zu machen, jetzt wird Gott aufhören, durch eine Sprache, durch Hebräisch, zu diesem einen Volk zu sprechen. Gott hat nun ein Programm, um durch alle möglichen Sprachen zu der ganzen Welt zu sprechen. Aber es wird hier gesagt, es ist ein Zeichen. Also Gott wollte nicht auf diesem Weg die ganze Menschheit erreichen, sonst hätte man die ganze Bemühung durch Wycliffe-Bibelübersetzung und so weiter hätte man auf der Seite lassen können. Denn wenn man einfach übernatürliche Sprache kann, und dann kann man eine neue Bibelübersetzung aufschreiben in der richtigen Sprache, perfekt alles, grammatikalisch, ohne Fehler. Gott kann das, ja. Aber so ist es nicht gegangen. Sondern in jahrelanger, mühsamer Aufopferung und Arbeit muss eine Bibelübersetzung hergestellt werden. Aber damals war das das Zeichen, dass Gott eben nun alle Sprachen erreichen will. Das gibt das Programm Gottes Wort in allen Sprachen. Man könnte ja sagen, ja, die sollen doch Englisch lernen. Oder Französisch. Ja, wieso diese Mühe in alle möglichen kleinen Sprachen von sagen wir, manchmal Stämmen von nur 200 Leuten. Warum diese Mühe? Nun, Gott will sein Wort in den Menschen in der Sprache ihres Herzens bringen. Also hier haben wir biblisch verankert das Programm für die Bibelübersetzungsarbeit. Und bedenken wir, um 1800 war die Bibel übersetzt in etwa 70 Sprachen. Dann kam die Zeit der großen Erweckung in Nordeuropa und Nordamerika. 1830 gab es Bibelübersetzungen in etwa 157 Sprachen. Das heißt, in diesen 30 Jahren, wo man die Weltmission wieder neu entdeckt hat aus der Bibel, hat man auf dem Gebiet mehr geleistet als in den 1800 Jahren zuvor. Und heute, und das ist doch schön, trotz allem Niedergang in der Christenheit, ist die Bibel übersetzt, wenigstens Teile davon, in 2300 Sprachen. Und es gibt auf Kassetten Botschaften des Evangeliums in über 5000 Sprachen und Dialekte. Großartig. Das entspricht genau diesem Programm. Gottes Wort in allen Sprachen. Also es war nur ein Zeichen. Deshalb müssen wir heute mit viel Anstrengung Sprachen der Ausländer lernen. Wir können also nicht auf ein Wunder warten. Wir müssen die Sprachen lernen. Nun, ein Wort noch zu Mission im Alten Testament und im Neuen Testament. Da mag jemand sagen, ja, aber das gibt gar nicht. Mission im Alten Testament. Das ist nur neutestamentlich. Falsch. Es ist eine andere Art von Mission. Es ist im Alten Testament die Mission, die man umschreiben könnte als zentripetale Mission. Während im Neuen Testament ist es eine zentrifugale Mission. Ich erkläre. Wenn man an einem Seil angebunden einen Stein so um sich herum schwingt, dann spürt man eine Kraft, der Stein möchte entfliehen aus der Umklammerung. Und wenn man ihn loslässt, tatsächlich fliegt er davon. Dem sagt man Fliehkraft. Das ist also die sogenannte zentrifugale Kraft, die Kraft nach außen. Nun, in der Physik lernt man, dass da aber auch eine Kraft wirkt nach dem Zentrum hinein. Dass das sogar die eigentliche Kraft ist. Die Fliehkraft dann in Scheinkraft. Aber lassen wir das. Eine Kraft, die zum Zentrum zieht, das ist die alttestamentliche Mission, die sagt den Völkern, kommt nach Jerusalem und lernt den Gott des Himmels kennen. Während die neutestamentliche Mission sagt, geht zu allen Völkern. Wir wollen das genauer anschauen. 1. Könige 8, die Einweihung des Salomonischen Tempels. Vers 41 im Gebet des weisen Königs Salomo. Und auch auf den Fremden, der nicht von deinem Volk Israel ist, kommt ihr aus fernem Land um deines Namens willen, denn sie werden hören von deinem großen Namen und deiner starken Hand und deinem ausgestreckten Arm. Kommt er und betet gegen dieses Haus hin, so höre du im Himmel der Städte deiner Wohnung und tue nach allem, um was der Fremde zu dir rufen wird. Auf dass alle Völker der Erde deinen Namen erkennen, damit sie dich fürchten wie dein Volk Israel und damit sie erkennen, dass dieses Haus, welches ich gebaut habe, nach deinem Namen genannt wird. Der Tempel in Jerusalem, dieser eine Tempel als Zeugnis dafür, dass es nur einen Gott gibt, sollte ein Zeugnis sein für die Völker bis in die Ferne. Die Königin von Sheba, die aus dem Jemen gekommen ist, also ganz unten aus dem Stiefel der saudischen Halbinsel, ist so ein Paradebeispiel einer Fremden, die gehört hat von Gottes Namen in Jerusalem. Und sie ist gekommen zum Salomo-Tempel und konnte dort alle ihre Fragen loswerden. Dann haben wir in Apostelgeschichte 8, 26 bis 40 die Geschichte von dem Finanzminister aus Äthiopien. Der ist nach Jerusalem gekommen, um dort den wahren Gott anzubeten. Da finden wir in leichter Überschneidung mit der bereits begonnenen neutestamentlichen Mission, Apostelgeschichte 2, immer noch das Zentripetale. Jemand kommt, um in Jerusalem den wahren Gott kennenzulernen, und er ging nach Hause mit einer Bibelhandschrift. Und gerade vor 2000 Jahren gab es viele Heiden, die sind nach Jerusalem gekommen, um dort den wahren Gott kennenzulernen. Also in der ganzen alten Welt war das Wunder des Tempels ein Begriff. Und so kamen viele aus dem Ausland. Ich möchte noch verweisen auf Johannes 12, wo es um Griechen geht, die nach Jerusalem zum Fest gekommen sind. Und schließlich Jesus begegneten. Johannes 12, Vers 20 und folgende. Das ist diese zentripetale Mission. Gott lädt die Menschen ein, zu kommen. Ich möchte das noch mit Jesaja 45 unterstreichen. Vers 21. Tut kund und bringt herbei. Ja, beraten mögen sie sich miteinander. Wer hat dieses von alters her hören lassen? Vorlängst ist verkündet. Nicht ich, der Herr? Es geht darum, Gott zeigt den heidnischen Völkern, von Prophetie habt ihr keine Ahnung. Das gibt's bei euch gar nicht, in euren Religionen. Echte Prophetie. Kontrolliert mal, wer hat früher das vorausgesagt und dann ist es ganz genau so in Erfüllung gegangen? Also das gibt's nur da. Nicht ich, der Herr, und es ist sonst kein Gott außer mir. Ein gerechter und rettender Gott ist keiner außer mir. Wendet euch zu mir und werdet gerettet, alle ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Kommt, wendet euch zu mir. Das ist die zentripetale Mission des Alten Testaments. Und in Verbindung mit dem Volk Israel müssen wir noch bedenken, Israel war lange Zeit in Ägypten. Und so hatten sie dort Möglichkeit, ein Zeugnis zu sein für den einen wahren Gott unter den Ägyptern mit all ihren furchtbaren Göttern. Dann später sind die 10 Stämme Israels nach Assyrien deportiert worden. Also bis gegen Zentralasien. Und auch da haben sie den Glauben an den einen Gott der Bibel weitergeben können. Und etwas später kam es zur babylonischen Gefangenschaft. Die Juden wurden nach Babylon verfrachtet. Manche gingen nach einigen Jahrzehnten wieder zurück, aber viele blieben. Und die Juden haben sich dann im ganzen persischen Reich haben sie sich ausgeweitet. Und so kam die Botschaft von dem einen wahren Gott bis eben in viele zentralasiatische Gebiete. Und so kann man auch denken, dass zum Beispiel auch Thailand und solche Länder bereits einen Kontakt hatten mit der Botschaft des Gottes der Bibel. Bis nach Indien. Und auch in der Zeit des Kommens des Herrn Jesus gab es viele Juden, die Handel trieben im ganzen Mittelmeergebiet. Es gab auch überall Synagogen, sehen wir in der Apostelgeschichte. Und da war diese Kenntnis des einen Gottes weit verbreitet. Und es gab sogar ab dem 3. Jahrhundert vor Christus eine Übersetzung in die Weltsprache. Das Alte Testament auf Griechisch. Das sind also alles auch schon zentrifugale Wirkungen der Mission bereits im Alten Testament, obwohl dort das Zentripetale, das Zentrale sein sollte. Aber neutestamentlich wird das nun völlig geändert. Ich lese den Missionsauftrag des Auferstandenen in Matthäus 28 und verweise auf all die parallelen Aufträge in Markus 16, Lukas 24, Johannes 20 und dann Apostelgeschichte 1, 8. Matthäus 28, 18. Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ein klarer Auftrag. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Die Das Missionsdokument aus 1. Mose 10 ist nicht untergegangen. Nicht in der Bedeutungslosigkeit verkommen. Gott hat diesen Plan, alle Völker zu erreichen. Nun, heute gleicht die Evangelisationssituation in Europa wieder mehr und mehr der zentripetalen Mission, indem aus der Welt zu uns kommen. Ausgerechnet zu uns, die gehen nicht nach China. Gut, dort hätten sie auch viele Christen. Oder sie gehen nicht in die islamische Welt. Warum wandern die nicht in die islamische Welt aus? All die Völker aus der dritten Welt, die irgendetwas suchen oder auch Sicherheit suchen, sie kommen nach Europa. Und da können wir ihnen das Evangelium weitergeben. Sie sind unsere Nachbarn geworden. Wir müssen gar nicht nach Saudi-Arabien ausziehen, oder nach in den Libanon oder nach Jordanien. Die Leute kommen zu uns. Also da müssen wir sehen, die Situation heute ist für uns als bibeltreue Christen eine besondere Chance für die Mission. Wir sollten also im Ausländer, gerade die von Gott in seiner Souveränität, wie er mit den Völkern handelt, gegebene Chance sehen, um Menschen zu erreichen. Und es ist bekannt, dass zum Beispiel Muslime sich viel einfacher bekehren hier als in ihrem Umfeld, wo sie oftmals dann mit dem Tod rechnen müssen, wenn sie zum Glauben kommen. Da haben sie bei uns viel mehr Sicherheiten. Und darum ist es eine von Gott gegebene Chance, dass wir die frohe Botschaft von diesem Gott der Liebe, der in seinem Sohn das Problem unserer Schuld gelöst hat, bringen. Nun gehen wir weiter zum letzten Hauptpunkt, die Ausländer im Neuen Testament. Hebräer 13, Vers 1. Die Bruderliebe bleibe, der Gastfreundschaft vergesst nicht, denn durch dieselbe haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Hier haben wir das Wort Gastfreundschaft, griechisch Philoxenia. Das bedeutet ganz wörtlich Liebe zu Fremden. Also die Xenia heißt einfach die Ausländerin, die Fremde. Dieser Mädchenname. Philoxenia, Liebe zu Fremden. Im Altgriechischen hat dieses Wort die allgemeine Bedeutung bekommen, Gastfreundschaft. Also nicht unbedingt Fremde, sondern das können auch Bekannte sein. So zum Beispiel in 1. Petrus 4, das war der übliche Gebrauch. 1. Petrus 4, Vers 9. Seid gastfrei gegeneinander ohne Murren. Gegeneinander. Da geht es also nicht darum, speziell um die Fremden, ja? Obwohl das Wort in seiner ursprünglichen Bedeutung Liebe zu Fremden besagt. Aber in Hebräer 13 klingt die Etymologie, die Wortherkunft, ganz klar durch. Denn hier wird gesagt, der Philoxenia vergesst nicht, denn durch dieselbe haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Das spielt an auf 1. Mose 18, wo Abraham diese drei Fremden aufgenommen hatte. Wobei zwei waren Engel. Der eine war der Herr in Menschengestalt. Dann 1. Mose 19, diese zwei Engel, der Herr nicht. Diese zwei Engel gingen zu Lot nach Sodom und er hat sie, diese Fremden, aufgenommen und sich für sie eingesetzt, ihre Rechte geschützt. Das war Philoxenia, Liebe zu Fremden. Also in dieser Stelle ist das ganz klar im Vordergrund, die Fremden. Ein neutestamentliches Gebot. Der Gastfreundschaft, der Philoxenia vergesst nicht. Der Liebe zu Fremden vergesst nicht. Nächster Punkt, Johannes 4, dieses wunderbare Gespräch des Herrn mit der samaritanischen Frau. Es wird dort betont, dass Juden und Samariter keinen Verkehr pflegten. Das hatte seine guten Gründe. Aber der Herr spricht trotzdem mit dieser Frau, und zwar so, dass sie merkt, ich bin etwas wert. Ich habe eine Existenzberechtigung, denn ich kann diesem Fremden etwas bieten. Johannes 4, Vers 7. Es kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Da sagte, dass die samaritanische Frau spricht nun zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritanische Frau bin, denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Also der Herr hat gezeigt durch dieses Beispiel, wie wir mit Fremden umgehen sollen. Und hier in diesem Beispiel sogar jemand, der wirklich in der Sünde gelebt hatte, sie war fünfmal verheiratet, dann lebte sie im Konkubinat mit dem sechsten Mann. Aber wie der Herr an sie herangeht und den heiklen Punkt nicht vorwegnimmt, sondern zuerst ihr eine Sicherheit gibt, dass sie geachtet ist. Und erst später kommt er dann auf ihre Probleme zu sprechen, aber auch auf so feine Art, er sagt, rufe deinen Mann und komm hierher. Dann sagt sie, ich habe keinen Mann. Der Herr hat das so wunderbar als Beispiel uns gegeben, eben einen Umgang mit einer Fremden, dann der Umgang als Mann mit einer fremden Frau und weiter der Umgang mit einer Frau, die moralisch tief gefallen war. Wir können so viel lernen daraus. Lukas 4, 25, der Herr Jesus in der Synagoge in Nazareth nach der Tora-Lesung durch den Chazan, den Vorsänger, kam es zur Prophetenlesung. Und da konnte irgendjemand aus der Synagoge als Mann diese Lesung vornehmen. Der Herr Jesus las vor aus Jesaja 61. Und dann sagt ihr, das ist heute erfüllt. Alle staunen über diese Worte der Gnade. Und schließlich predigt der Herr über diese Stelle, Vers 24, Lukas 4, 24. Er sprach aber, wahrlich ich sage euch, dass kein Prophet in seinem Vaterland angenehm ist. In Wahrheit aber sage ich euch, viele Witwen waren in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate verschlossen war, so dass eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Und zu keiner von ihnen wurde Elias gesandt, als nur nach Sarepta in Sidonia, zu einer Frau, einer Witwe. Und viele Aussätzige waren zur Zeit Elisas, des Propheten in Israel, und keiner von ihnen wurde gereinigt, als nur Naaman, der Syrer. Der Herr bringt 2 Beispiele aus dem Alten Testament, wo deutlich wird, wie Gottes Gnade die Grenzen Israels gesprengt hat. Im einen Fall geht es um eine Libanesin, Sarepta, die Witwe in Sarepta in Sidonia. Und im anderen Fall geht es um einen syrischen General, Naaman der Syrer. Die Reaktion, und alle wurden von Wut erfüllt in der Synagoge, als sie dies hörten. Und sie wollten den Herrn töten. Aber hier zeigt er den Grundsatz, er ist als Messias gekommen und die Gnade, die er bringt, sprengt die Grenzen Israels. Nach dem alttestamentlichen Beispiel von Elia und Elisa. Und was die Hörer in der Synagoge kennzeichnete, war der Jona-Komplex. Jona sollte in den Nordirak, nach Assyrien, nach Ninive gehen, um Gottes Botschaft zu bringen. Aber er wollte nicht, dass die Gnade bekommen. Darum ist er nach Spanien geflohen. Sein Auftrag war im Osten, aber er floh in den Westen. Aber Gott hat ihn schließlich dazu gebracht, doch nach Ninive zu gehen. Aber als er dann sah, dass Gott sich erbarmt über diese Ausländer, da war er bitterböse und Gott zeigt ihm, dass ein Gott ist, der gnädig ist, eben auch über die Fremden. Also sein Problem war ein Jona-Komplex. Und den hatte man auch da in Nazareth und den können wir auch heute mit uns herumführen. Möglichst nur die Leute, mit denen wir vertraut sind. Nicht über unseren Kreis hinaus. Dann Lukas 17, 1 bis 19. Die 10 Aussätzigen, die geheilt wurden. Nur einer kommt zurück und dankt. Und das war ausgerechnet ein Samaritaner. Das wird wieder im Lukas-Evangelium so betont, wie die Gnade über die Grenzen Israels hinausgeht. Das kommt auch nur im Lukas-Evangelium vor, diese Geschichte. Und 1. Timotheus 5, Vers 10, da werden die Voraussetzungen genannt, um als Witwe in den Genuss der Sozialkasse der Gemeinde zu kommen. Interessant, oder? Es gibt neutestamentlich die Einrichtung der Sozialkasse in der Gemeinde für Witwen. Und wann hat man Ansprüche auf diese Rente? Wir lesen 1. Timotheus 5, Vers 10. Eine Witwe werde verzeichnet, wenn sie nicht weniger als 60 Jahre alt ist. Eines Mannes Frau war, ein Zeugnis hat in guten Werken, wenn sie Kinder auferzogen, Wenn sie Fremde beherbergt, wenn sie der heiligen Füße gewaschen, wenn sie Bedrängten Hilfe geleistet hat, wenn sie jedem guten Werk nachgegangen ist. Jüngere Witwen, aber weise ab. Und so weiter. Also man kommt nicht automatisch in den Genuss dieser Sozialversicherung, sondern muss bestimmte Bedingungen erfüllen. Also das Alter, aber auch wie sie früher gelebt hat. Und unter anderem, wenn es heißt, wenn sie Kinder auferzogen, wenn sie Fremde beherbergt hat. Also wenn sie Liebe zu Fremden ausgelebt hat, dann hat sie Anspruch. Und die anderen, die sollen verhungern? Natürlich nicht. Die Gemeinde hat auch eine Aufgabe im Blick auf solchen, die in Not sind. Des Wohltuns und des Mitteilens vergesst nicht. Denn an solchen Opfern hat Gott wohlgefallen. Hebräer 13, Vers 15. Und des Wohltuns, das meint Unterstützung von Armen. Des Mitteilens, da geht es mehr um Mission und so weiter. Aber da kann man nicht sagen, man hat einen Anspruch drauf. Da kann nicht jemand sagen, ja, ich brauche die Unterstützung, bitte. Ich bin nicht auf eure Nächstenliebe angewiesen, sondern ich habe einen Anspruch. Das kann man nur sagen, wenn diese Voraussetzungen da sind. Das ist die Meinung. Übrigens, unser ganzer Sozialstaat, und für Deutschland wäre das die Lösung für das Problem, das Sie heute haben. Sie wissen ja nicht mehr, woher Sie das Geld kriegen sollen. Ja, da wäre es. Der Sozialstaat gibt einfach Geld ohne Vorbedingung. Es kommt nicht darauf an, wie jemand gelebt hat, was er getan hat. Jeder hat Ansprüche, Rechte. Und die biblischen göttlichen Linien sind ganz anders. Um ein Recht so geltend zu machen in der Sozialversicherung, muss auch ein bestimmtes Leben gelebt worden sein. Und sonst ist es Hilfe eben aus Nächstenliebe. Aus reiner Nächstenliebe, meine ich. Ja, und dann noch ein letzter Punkt, das Problem des Volkscharakters. Gibt es das? Paulus gibt Anweisungen in Titus 1 für Älteste in den Gemeinden, die Titus in seinem Auftrag einsetzen musste. Und dann wird erklärt, Vers 12, es hat einer aus ihnen, ihr eigener Prophet, gesagt, Kreter sind immer Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Um dieser Ursache willen weise sie streng zurecht, damit sie gesund seien im Glauben und nicht achten und so weiter. Also, Paulus sagt zu Titus, es ist nötig, dass es Älteste gibt in den verschiedenen Gemeinden, dass es also eine Autorität in den örtlichen Gemeinden gibt. Eine Gemeinde ist ja auch eine Gemeinde, wenn sie keine Ältesten hat. Auf der ersten Missionsreise, Apostelgeschichte 13, hat Paulus verschiedene Gemeinden gegründet und erst, als er dann wieder zurückkam, sie zum zweiten Mal besuchte, hat er zusammen mit Barnabas Älteste eingesetzt. Übrigens nicht die Gemeinde hat das gemacht, sondern in apostolischer Autorität Paulus mit Barnabas. Und hier Titus im Auftrag des Apostels Paulus. Nun, auf der Insel Krete war es besonders wichtig, dass es Älteste hatte, denn es gibt eben hier ein Problem vom Volkscharakter her und die Leute müssen da gut klar geführt werden. Und Paulus sagt, es hat einer aus ihnen, ihr eigener Prophet, und da zitiert er Epimenides. Das ist ein antiker Schreiber, den wir kennen, aus der Zeit um 600 vor Christus. Epimenides hat das in seinen Werken tatsächlich geschrieben. Kreter sind immer Lügner, und er selber war ein Kreter. Kreter sind immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche. Und Paulus sagt, dieses Zeugnis ist wahr. Die Leute auf Kreta sind schwierige Leute. Und darum ist es wichtig, dass die eben in der Gemeinde ganz klare Führung haben durch Älteste, damit das nicht eben überbordet. Also ist es schon so, dass jedes Volk so seine Eigenarten hat. Die Schweizer sind dann einfach so, dass sie das leere Abteil suchen im Zug. Ja, und die Italiener suchen sofort den Kontakt. Das hängt mit dem Volkscharakter zusammen. Und es gibt Völker, die sind unwahrscheinlich auf Emotionen aus. Und andere sind so trockene Klötze, oder? Vom Volkscharakter her. Jedes Volk hat seinen eigenen Charakter. Das müssen wir als eine Tatsache sehen. Aber der Titusbrief zeigt uns, aber damit müssen wir arbeiten und damit müssen wir umgehen. Paulus hat nicht deswegen die Missionsarbeit auf Kreta gemieden. Er ist hingegangen und ist sich des Volkscharakters bewusst und wollte damit arbeiten zur Ehre Gottes. Ja, so hätten wir eine Übersicht über biblische Leitlinien im Alten und im Neuen Testament zum Thema Ausländer. Und ich denke, all diese vielen Stellen und dieser rote Faden hilft uns eben auch in unserer heutigen Situation, die Situation aus Gottes Hand zu nehmen und damit zu arbeiten und diese Probleme anzugehen und eben auch die Chancen zu sehen. Es ist nicht einfach ein Problem, sondern es ist eine Chance, unser Nachbar, der das Evangelium noch nicht kennt. Er ist zu uns gekommen, um es von uns zu hören. Ja, Peter, kannst du noch...